Ich kam mit 10 Jahren erst in die Schweiz aus dem schönen Norden. Ich bin ein schwedischer Staatsbürger. Ich kam mit 22 Jahren zum Glauben. Ich war damals in Pakistan. Ich verdanke sehr, sehr viel pakistanischen Christen. Und nach zweieinhalb Jahren, die ich dort lebte, nachher habe ich in Indien ein halbes Jahr gelebt, ein halbes Jahr in Bangladesch, bin ich dann in die Schweiz und habe eine Bibelschule besucht, dort meine Frau kennengelernt. Inzwischen haben wir 4 Kinder, erwachsene Kinder, 2 sind schon verheiratet. Ich bin seit Frühling 78 in Arbon wohnhaft, zusammen mit meiner Frau. Und wir haben all die Jahre jetzt dort gelebt und in der Zeit ist auch eine Gemeinde entstanden, langsam gewachsen. Wir hatten bessere Zeiten und schlechtere Zeiten, es ist zeitweise vorwärts gegangen, haben auch Rückschläge gehabt, auch Fehler gemacht und doch der Herr hat sich als treu erwiesen und so dürfen wir auch weiterhin mit der Hilfe des Herrn rechnen, dass er sein Werk an uns, durch uns tut. Ich bin seit 93 im vollzeitlichen Lehr- und Verkündigungsdienst, das heißt, dass ich das seit 93 vollzeitlich mache, was ich vorher schon nebenberuflich tat. Und so habe ich das große Vorrecht, dass meine persönliche Leidenschaft, dass das jetzt auch mein Beruf ist. Ich mache nichts so gerne, wirklich nichts so gerne wie in der Bibel arbeiten, lesen, studieren, Gedanken dann zusammentragen, aufschreiben und auch viel Zeit in der Gegenwart des Herrn verbringen. Und so bin ich sehr dankbar, dass ich diesen Dienst tun darf. Bin auch dankbar über die Verbundenheit, die jetzt schon etliche Jahre ist, mit euch hier in Kissingen. Ja, gut. Dann also Fortsetzung. Wir sind mitten im Kapitel 4 stehen geblieben. Also übrigens, meine Muttersprache ist Schwedisch und ich rede jeden Tag Schwedisch. Mit Gott, der versteht es. Ja, ja, ich bete immer auf Schwedisch. Also 3. Mose, Kapitel 4. Wir sind mitten in diesen Anweisungen stehen geblieben zum Sündopfer und wir haben zuletzt uns gefragt, was das wohl bedeutet, dass der Priester vom Blut an die Hörner des Altars tun musste. Der Räucheraltar steht für die Fürbitte unseres himmlischen Hohenpriesters und Sachwalters, der durch seine Fürbitte dafür sorgt, dass unser Glaube nicht aufhört und dass unsere Verbindung zu Gott nie gekappt wird. Auch wenn durch Sünde die Beziehung zu Gott, unserem Vater, unterbrochen sein kann, aber sie wird nie in der Weise gekappt werden, dass wir aufhören, Kinder Gottes zu sein und dann am Ende in der Finsternis, in der äußeren Finsternis landen. Das ist ausgeschlossen, weil eben unser himmlischer Hohepriester sich für uns verwendet, für uns eintritt. Dann lesen wir, dass der Priester, nachdem er das Blut, es war ja so, dass man die Opfertiere damals geschächtet hat, schächten, ist übrigens auch ein hebräisches Wort, schachat, heißt auch hebräisch schlachten, und schächten, das ist einfach die Art, in der die Juden schlachten, sie schneiden ja nur die Halsschlagader auf und dann fangen sie das Blut auf. Und so hat der Priester dieses Becken mit dem Blut hineingetragen ins Heiligtum und dann davon 7-mal vor den Herrn gesprengt und dann Blut an den Räucheraltar getan und dann das Blut dann wieder mit hinausgenommen. Und dann hat er den Rest, so diese ganze Schale, dieses ganze Becken voll Blut ausgeschüttet am Fuß des Brandopferaltars, also jenes Altars, der vor der Stiftshütte stand, auf dem man die Brandopfer und die Friedensopfer und die Sündopfer und die Schuldopfer verbrannte. Er schüttete das Blut aus. Nun, warum wird so viel von Blut gesprochen? Und warum heißt es im Hebräerbrief Kapitel 9, Vers 22, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung? Dazu müssen wir eine Stelle jetzt aufschlagen in 3. Mose 17, Vers 11. 3. Mose 17, Vers 11, da steht, denn die Seele des Fleisches ist im Blut, und ich habe es euch auf den Altar gegeben, dass es Sühnung tue für eure Seelen. Denn das Blut ist es, das Sühnung tut durch die Seele. Also das Leben des Tieres, auch das Leben des Menschen ist im Blut. Und wenn jetzt jemand sein Blut verliert, dann verliert er sein Leben. Und so spricht das ausgegossene oder das ausgeflossene Blut dieser Opfertiere, ist ein Hinweis auf das ausgeflossene Blut Jesu und dass das Blut aus den Adern unseres Herrn floss, als er am Kreuz hing, da verlor er sein Leben, er schüttete sein Leben aus, also sein Blut vergoss. Und nun heißt es, dass der Priester dieses Becken voll Blut ausschüttete am Fuß des Brandopferaltars. Und wenn jetzt jemand vom Volk ein solches Sündopfer brachte, oder wenn das ganze Volk gesündigt hatte, und dann hatten sie gesehen, wie der Priester das Blut aufgefangen hatte, und dann ging er hinein ins Heiligtum, das sahen sie zwar nicht, sie durften da nicht hineingehen, aber sie wussten wohl, was dort geschah, denn das, was Mose geoffenbart wurde, wurde ja vor dem ganzen Volk vorgelesen, also sie wussten das alles, sie sahen es nur nicht. Sie wussten also, was er dort drinnen tat mit dem Blut und wie das Blut jetzt vor Gott gesprengt wurde. Und dann haben sie daran gedacht, dieses Blut, das redet jetzt zu Gott. Und dieses Blut hat für unsere Sünden bezahlt. Und Gott sieht das jetzt und jetzt nimmt er das an. Und nachher kam der Priester heraus mit dem Blut und dann sahen sie, wie er das Blut nahm und so auf den Boden ausschüttete am Fuß des Brandopferaltars. Und sie werden wohl verstanden haben, das heißt so viel wie, dass das Leben jetzt ganz ausgeschüttet wird. Und tatsächlich ist das ein Hinweis, ein alttestamentliches Schattenbild auf das, was Jesaja, der Prophet, folgendermaßen ausgedrückt hat. Jesaja 53, Vers 12. Jesaja 53 ist eines der schönsten und reichsten Kapitel im ganzen Alten Testament, was das Leiden und Sterben des Sohnes Gottes, unseres Retters, betrifft. Es ist so, dass man dieses ganze Kapitel findet man im Neuen Testament wieder. Es wird fast jeder Vers irgendwo im Neuen Testament zitiert. Weil wir hier ein so ergreifendes und ein so vollständiges Bild haben vom Leiden und Sterben des Gottesknechtes Jesu Christi, unseres Retters, unseres Mittlers, unseres Heilandes. Und es heißt von ihm in Jesaja 53 im Vers 12, da steht, darum werde ich ihm Anteil geben an den vielen und mit Gewaltigen wird er die Beute teilen dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod. Und hier ist das gleiche Verb wie in 3. Mose Kapitel 4, da im Vers 7, wo es heißt, dass der Priester das Blut an den Fuß des Altars gießen sollte. Hebräisch steht das Verb Schafak, das gleiche Verb. Und so ist das ausgeschüttete Blut von 3. Mose 4 ein Hinweis auf die Seele, das Leben, das der Sohn Gottes ausschüttete. Und das ist wirklich ein ergreifendes Bild. Und hier haben wir ein Beispiel dafür, wie oft diese alttestamentlichen Schattenbilder uns eine neutestamentliche Wahrheit in einer Eindringlichkeit vermitteln können, die die bloßen Worte kaum vermögen. Wenn du eine Schale hast und in dieser Schale Flüssigkeit und wenn du diese Schale kippst, dann fließt die Flüssigkeit aus der Schale, ohne Widerstand zu leisten. Und so hat der Sohn Gottes sich vollkommen in den Willen seines Gottes und Vaters ergeben. Er hat nichts zurückgehalten. Er hat sich selbst ausschütten lassen. Und wir können ihn darüber nur anbeten. Was für ein Gott, was für ein Ritter, was für ein Heiland. Alles hergegeben, nichts zurückbehalten. Und das hat er getan für solche wie du und ich es sind, für Sünder. Für solche, die ihn verachtet haben, die ihn für nichts geachtet haben, die jahrelang, jahrzehntelang ihm keines Gedankens würdigten. Und für solche hat er das getan. Seine Seele, sein Leben ausgeschüttet. In den Tod gegeben. Im Vers 11, die Vers 8 bis 10, auf die gehe ich jetzt nicht mehr ein. Wir haben das gestern sehr ausführlich behandelt, was das bedeutet, das Fett und die Nieren und dass man das auf den Altar legen musste und verbrennen musste. Aber dann die Verse 11 und 12, das ist etwas, das nur dem Sündopfer eignet. Das ganze Tier mit Haut, mit seinem Eingeweide, mit seinem ganzen Mist, alles musste hinausgetragen werden und verbrannt werden. Und beachtet, wie hier ausdrücklich steht, samt seinem Eingeweide und seinem Mist. Das heißt, Darminhalt und solche Dinge. Jetzt in 3. Mose 1, ihr erinnert euch, beim Brandopfer, dort wurde ausdrücklich gesagt, dass das Innere des Opfertieres gewaschen werden musste. Dort durfte kein Mist mehr sein. Das Innere musste ausgewaschen, gespült werden. In 3. Mose 1, Vers 9, sein Eingeweide, seine Beine soll er mit Wasser waschen. Das war beim Brandopfer der Fall, beim Sündopfer nicht. Nun, wir haben gesehen, beim Brandopfer geht es darum, dass Christus der ist, der als der Sündlose, als der Reine, der Fleckenlose, der sich Gott geopfert hat. Schlagen wir deshalb noch einmal auf Hebräer 9, Vers 14. Dort wird das genau so formuliert. Hebräer Kapitel 9, der Vers 14. Hebräer Kapitel 9, Vers 14. Da steht, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der durch den ewigen Geist sich selbst ohne Flecken Gott geopfert hat. Das ist Christus eben als Brandopfer. Er hat sich ohne Flecken Gott geopfert. In 3. Mose 4 aber geht es darum, dass Christus auch das Sündopfer war und dass er zur Sünde gemacht wurde. Und darum wurde bei diesem Tier der Mist belassen, das Unreine. Wurde an ihm belassen, weil das ein Typus sein sollte auf Christus, der, als er am Kreuz hing, mit unserer ganzen Sünde beladen wurde. Und nachher wurde dieses Tier außerhalb des Lagers verbrannt. Was das bedeutet, das hat uns der Schreiber des Hebräerbriefs erklärt. Denn dort kommt genau dieser Ausdruck vor, außerhalb des Lagers. Und zwar in Hebräer Kapitel 13. Hebräer Kapitel 13. Verse 11 und 12. Hebräer 13, Verse 11 und 12. Und wir merken, dass der Schreiber sich hier auf 3. Mose 4 bezieht. Auf eben den Text, den wir jetzt behandeln. Hebräer 13, Verse 11 und 12. Denn von den Tieren, deren Blut für Sünde in das Heiligtum hineingetragen wurde. Eben die Sündopfer. von den Tieren, deren Blut für die Sünde in das Heiligtum hineingetragen wird durch den hohen Priester, werden die Leiber außerhalb des Lagers verbrannt. Und jetzt kommt die Deutung. Darum hat auch Jesus, damit er durch sein eigenes Blut das Volk heiligte, außerhalb des Tores gelitten. Darum musste Jesus aus der Stadt hinausgeführt werden, aus der heiligen Stadt, außerhalb der Stadt, auf die die Juden ganz stolz waren, weil es das Heiligtum Gottes beherbergte. Und dieses Heiligtum Gottes, die Heiden durften ja nur an den Rand dieses Heiligtums, und dann hieß es Stopp, und weiter durften nur Juden. Und von diesem heiligen Bezirk und aus der heiligen Stadt hinaus, er musste hinausgeschleppt werden, denn er wurde in den Augen des Volkes, war er ein Gotteslästerer, obwohl er sündlos war. Aber dann wurde er dort am Kreuz zur Sünde gemacht und von Gott selbst wie ein Schuldiger behandelt, außerhalb des Tores oder außerhalb der Tore der Stadt, außerhalb des Lagers wurde das Sündopfer verbrannt. Aber wir fragen uns jetzt dennoch, warum musste das Tier denn verbrannt werden? Es war ja schon ein Teil, also das vorzüglichste am Opfertier war am Altar verbrannt worden, und das war ja schon ein Hinweis darauf, auf den Opfertod Jesu. Aber warum musste jetzt dieser Kadaver verbrannt werden? Dieses Sündopfer außerhalb des Lagers. Und es steht ausdrücklich, man soll diesen Stier auf Holzscheiten mit Feuer verbrennen. Könnte der Grund nicht der sein, dass Gott damals schon seinem Volk demonstrieren wollte, was Sünde in Gottes Augen ist? Dass Gott Sünde in seiner Gegenwart nicht duldet. Dass er mit dieser Maßnahme auch in seinem erlösten Volk Abscheu vor der Sünde wecken wollte. Nun, in den Versen 13 bis 21, in 3. Mose 4, dort wird der Fall beschrieben, wenn die ganze Gemeinde sündigt und was sie dann tun soll und auch ein Sündopfer darbringen, und das Blut wird genau gleich hineingetragen, gesprengt, an den Fuß des Brandopferaltars ausgeschüttet und nachher wird das Tier hinausgetragen, verbrannt und beachtet. Da steht ein Satz, den wir bisher eben nicht gesehen haben oder der nicht vorgekommen ist, im Vers 20. Im Zusammenhang mit der Sünde des Volkes steht im Vers 20, so tue der Priester Sühnung für sie und es wird ihnen vergeben werden. Und dann steht, und er soll den Stier hinausbringen außerhalb des Lagers und ihn verbrennen. Eben ist gesagt worden, es wird ihnen vergeben werden. Und nachher wird gesagt, aber nachher muss das Volk auch sehen, wie dieses Tier verbrannt wird. Denn uns ist der Gedanke sehr nahe, wenn Gott uns Sünden vergibt, ja, dann ist Sünde nicht so schlimm. Und wie nahe uns dieser Gedanke ist, das zeigt auch der Römerbrief, wo Paulus auf diese Frage antworten muss, weil die von vielen gestellt wurde. Ja, wenn Gott gnädig ist und Sünden vergibt, ja, dann können wir ja weiter sündigen. Gott ist ja gnädig, er vergibt ja. Römer 6, Vers 1. Sollten wir in der Sünde verharren, damit die Gnade noch größer werde? Und dann nennt Paulus drei Gründe, warum das ausgeschlossen ist. Aber das zeigt nur, wie nahe uns dieser Gedanke ist. Und darum ist es so wichtig, dass wir erkennen, wie Gott seinen Sohn behandelte, als er zur Sünde gemacht wurde. Außerhalb des Lagers, hinausgestoßen, aus Gottes Gegenwart verstoßen. Gott wandte sich von ihm ab. Es wurde finster und Gottes Zorn ging auf ihm nieder. Und das zeigt, wie Gott Sünde beurteilt. Und was Gott tat, um uns von Sünde befreien zu können und uns die Sünden vergeben zu können. Und wenn man das vor Augen hat, dann kann man nicht mehr so denken, Sünde ist nicht so schlimm, Gott vergibt ja. Ich will eine Stelle aus Psalm 130 dazu lesen. Psalm 130. Die Verse 1 bis 4. Psalm 130, die Verse 1 bis 4. Ein Stufenlied. Aus den Tiefen rufe ich, Herr, zu dir. Herr, höre auf meine Stimme, lass deine Ohren aufmerksam sein auf die Stimme meines Flehens. Wenn du, Herr, auf die Ungerechtigkeiten achtest, Herr, wer wird bestehen? Doch bei dir ist Vergebung, damit du gefürchtet werdest. Hier ist jemand in ganz große Sündennot gekommen und die Sünde hat ihn niedergedrückt, sodass dass er weit unten war und schon ganz verzweifelt. Und dann merkte er, es gibt nur eine Chance für mich, dass der Herr mir die Sünden vergibt. Ich werde die Sünde nicht los. Ich kann sie nicht abverdienen. Es gibt nur eine Möglichkeit, dass Gott mir vergibt. Und dann versteht er, ja, tatsächlich, Gott vergibt. Und er ist der Einzige, der Sünden vergeben kann. Es kann ja sonst niemand Sünden vergeben. Es nützt nichts, dir selber die Sünde auszureden oder dir selber zu vergeben. Nützt nichts, wenn du Schuld hast vor Gott. Und wehe dem, der Schuld hat vor Gott, Gott wird diese Schuld einfordern. Und diese Schuld wird uns herabziehen, für immer. Aus seiner Gegenwart verstoßen. Wenn Gott uns nicht vergibt. Und so versteht hier der Psalmist, Gott ist der Einzige, der vergeben kann. Und wenn er der Einzige ist, der vergeben kann, dann lerne ich ihn für diese Vergebung lieben und fürchten. Dann werde ich doch zusehen, dass ich den nicht reize, der als Einziger die Macht hat, mich von der Sünde freizusprechen. Bei dir ist Vergebung, damit du gefürchtet werdest. Schauen wir uns noch zwei, drei weitere Einzelheiten an aus diesem Kapitel 4, 3. Mose 4. Es heißt dann im Vers 27 und 28, wenn jemand vom Volk des Landes aus Versehen sündigt, indem er eins von den Verboten des Herrn tut, die nicht getan werden sollen und sich verschuldet, und seine Sünde ist ihm kundgetan worden, die er begangen hat, so soll er seine Opfergabe bringen, eine Ziege ohne Fehl, ein Weibchen. Hier wird ausdrücklich gesagt, ein Weibchen. Vers 32 auch. Und wenn er ein Schaf bringt, das seine Opfergabe zum Sündopfer, so soll es ein Weibchen ohne Fehl sein. Wir haben das gestern oder vorgestern gehört, das Weibliche steht mehr für das Empfangende, während das Männliche für das aktiv Handelnde steht. Und so hat Christus sich einerseits als der reine und heilige Gott hingegeben, er war der aktiv Handelnde, aber andererseits hat er auch unter Gottes Hand gelitten, alles entgegengenommen, was Gott über ihn verhängte. Den Kelch aus Gottes Hand entgegengenommen. Er war auch der Empfangende im Leiden. Und dafür steht eben das Weibliche. Und so muss auch das in Erinnerung gerufen werden. Er war bereit, alles von seinem Gott hinzunehmen, um so die Sünde abzuschaffen und die Sünden zu sühnen. Im Vers 31 schließlich steht 3. Mose 4, Vers 31, und alles sein Fett soll er abtrennen, so wie das Fett von dem Friedensopfer abgetrennt wird, und der Priester soll es auf dem Altar räuchern zum lieblichen Geruch dem Herrn. Das steht bei all diesen Anweisungen zum Sündopfer, bei diesen verschiedenen Gelegenheiten, bei dem ein Sündopfer gebracht werden musste, steht es nur an dieser Stelle, nur einmal. Beim Brandopfer steht es immer, beim Speisopfer steht es auch immer, beim Friedensopfer steht es auch immer, hier steht es nur einmal. Aber es steht bewusst da, mindestens einmal, weil uns in Erinnerung gerufen soll, dass der Herr, obwohl er dort zur Sünde gemacht wurde, auch darin und dadurch Gott verherrlichte, weil er Gottes Willen und Gottes Gerechtigkeit erfüllte. Dann lesen wir in Kapitel 5 die Verse 1 und 2. Nein, zunächst nur den Vers 1. Und wenn jemand dadurch sündigt, dass er die Stimme des Fluches hört und er war Zeuge, sei es, dass er es gesehen oder gewusst hat, wenn er es nicht anzeigt, so soll er seine Ungerechtigkeit tragen. Nun, man sollte hier statt die Stimme des Fluches die Stimme des Eides übersetzen. Oder, ja, ist ein Eid oder eine Beschwörung. Nun, was ist hier für eine Situation gemeint? Das ist ein bisschen schwer zu verstehen. Wenn jemand dadurch sündigt, dass er hört, jemand beschwört ihn im Namen Gottes, beschwört ihn etwas zu sagen oder zu tun, etwas, das er gesehen oder gewusst hat, und er zeigt es doch nicht an, dann ist er schuldig. Nun, es war so, der Richter in einem Gericht, er durfte einen Zeugen durch eine solche Beschwörung dazu bewegen, zu sagen, was er wusste. Er durfte sagen, im Namen des Höchsten fordere ich dich auf, sprich. Und dann musste der Zeuge sagen, was er wusste. Und wir sehen das beim Verhör unseres Herrn. Denn der Herr hat vor seinen ihn Verhörenden lange geschwiegen. Und dann heißt es in Matthäus Kapitel 26, Matthäus Kapitel 26, wir lesen die Verse 59 bis 64. Matthäus 26, 59 bis 64. Die hohen Priester aber und das ganze Synedrium suchten falsches Zeugnis gegen Jesus, um ihn zu Tode zu bringen. Und sie fanden keins, obwohl viele falsche Zeugen herzutraten. Zuletzt aber traten zwei herzu und sprachen, dieser sagte, ich kann den Tempel Gottes abbrechen und ihn in 3 Tagen aufbauen. Und der hohe Priester stand auf und sprach zu ihm, antwortest du nichts? Was bringen diese gegen dich vor? Jesus aber schwieg. Und der hohe Priester hob an und sprach zu ihm, ich beschwöre dich, und jetzt kommt genau dieser Fall, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Also er beschwört ihn, das zu sagen, was er denkt und weiß. Und daraufhin muss Christus antworten, denn das Gesetz forderte, dass er in diesem Fall antworten musste. Jesus spricht zu ihm, du hast es gesagt. Und das ist eben der Fall, der hier angesprochen ist in 3. Mose Kapitel 5. Nun, die Situation wird die sein, du hast einen guten Freund und weil er dein Freund ist, deckst du ihn Du weißt, hat irgendetwas angestellt, aber du bist ja sein Freund. Und so willst du ihn nicht in Schwierigkeiten bringen. Du weißt, er hat etwas angestellt, hat gesündigt, er ist schuldig, aber du deckst ihn. Und dann hörst du vielleicht, wie du wirst beschworen. Du weißt, du bist eigentlich verpflichtet, zu sagen, was du weißt, aber du sagst es nicht. Wenn er es nicht anzeigt, steht in 3. Mose 5, Vers 1, so soll er seine Ungerechtigkeit tragen. Dann hat er Sünde auf sich geladen und dann muss er diese Sünde in Ordnung bringen. Nun, was lernen wir hier? In 3. Mose 4 ging es darum, dass wir, wenn wir gesündigt haben, und wenn es aus Versehen ist, wir haben gesündigt, haben etwas begangen, das wir nicht tun dürfen, dann muss diese Sünde bekannt werden, diese Sünde muss geregelt werden. Dinge, die man selber getan hat. Aber hier lernen wir, dass wir auch dann schuldig werden, wenn wir Sünde dulden, hinnehmen und nicht sagen. Wir haben ein Beispiel dafür im Neuen Testament, wie eine ganze Gemeinde dadurch schuldig war. Man hätte zwar fragen können, lebst du im Ehebruch? Lebst du in der Hurerei? Nein. Aber sie waren doch schuldig dieser Sache. Warum? Es war jemand in ihrer Mitte, in ihrer Gemeinde, ging bei ihnen ein und aus und der lebte in Hurerei. Und sie haben das einfach gedeckt. Wir reden jetzt nicht darüber, er gehört ja zu uns und überhaupt ist besser. Lassen das jetzt einfach, gibt nur Unruhe. Und so haben sie das gedeckt. Und damit waren sie alle schuldig. Wir werden also auch schuldig. Es ist Sünde, wenn wir gegenüber Sünde, von der wir wissen, schweigen und sie decken. Es ist Sünde. Schlagen wir dazu auf, 1. Korinther 5. Da steht überhaupt, hört man, dass Hurerei unter euch sei, und zwar eine solche Hurerei, die nicht einmal unter den Nationen vorkommt, dass einer seines Vaters Frau hat. Und ihr seid aufgebläht und habt nicht viel mehr Leid getragen, damit der, der diese Tat begangen hat, aus eurer Mitte weggetan würde. Man hat das einfach hingenommen, geduldet und in dem Fall Sünde gedeckt. Dann 3. Mose 5, der nächste Vers. Oder wenn jemand irgendetwas Unreines anrührt, sei es das Aas eines unreinen wilden Tieres oder das Aas eines unreinen Viehs oder das Aas eines unreinen kriechenden Tieres. Ja, du magst rein sein, aber du berührst etwas Unreines, dann wirst du auch unrein. Nun, wie ist das zu verstehen? Was heißt das jetzt moralisch, sittlich auf die neutestamentliche Gemeinde angewandt? Schlagen wir eine Stelle dazu auf aus dem 2. Johannesbrief. Verse 9 und 10, 9 bis 11, 2. Johannesbrief, Verse 9 bis 11. Jeder, der weitergeht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, hat Gott nicht. Wer in der Lehre bleibt, dieser hat sowohl den Vater als auch den Sohn. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, so nehmt ihn nicht ins Haus auf und grüßt ihn nicht, denn wer ihn grüßt, nimmt teil an seinen bösen Werken. Also, es mag sein, dass du das Evangelium richtig lehrst und glaubst und auch vermittelst, aber du nimmst jemanden bei dir auf und unterstützt damit jemanden, der ein falsches Evangelium predigt. Dann hast du Mitschuld. Dann hast du Mitschuld. Und das zeigt uns, dass wir auch dann sündigen, wenn wir Sünde dulden. Sünde im Wandel, wie dort in Korinth, oder Sünde in der Lehre. Und wenn wir Leute unterstützen oder gegenüber Leuten, die in unserer Gemeinde ein- und ausgehen, schweigen, die falsche Lehren vertreten, dann stützen wir diese falschen Lehren. Dann ist das eben wie wenn wir etwas Unreines anrühren, ein Aas oder ein unreines wildes Tier. Wer das tut, ist unrein und schuldig. Wir machen uns schuldig. Und das zeigt uns, dass wir Sünde, die wir selber begehen, bekennen müssen. Und auch Sünde, die unter uns und in der Gemeinde geschieht, die uns wirklich etwas angeht, dass wir solche Sünde nicht einfach dulden dürfen. Sei es Sünde im Wandel, sei es Sünde in der Lehre. Und in Vers 2 steht, und ist es ihm auch verborgen, so ist er unrein und schuldig. Ja, wir werden nicht nur unrein durch Dinge, die wir als Sünde erkennen, wir werden auch schuldig, wenn wir in Dingen sündigen, die wir gar nicht als Sünde ansehen. Denn unser Gewissen ist nicht der Maßstab dafür, was Sünde ist und was nicht Sünde ist. Gott ist Maßstab dafür. Und unser Gewissen, das passt sich ja sehr leicht unserer Umgebung an. Und so gibt es sehr viele Christen, die machen sich kein Gewissen darüber, dass sie einfach mit einer Freundin oder mit einem Freund zusammenleben, ohne verheiratet zu sein. Die finden es in Ordnung. Ihr Gewissen klagt sie nicht an. Darum meinen sie, es ist keine Sünde. Es ist ihnen verborgen, dass es Sünde ist. Es ist aber doch Sünde. Und das gilt dafür anderes, was wir nicht als Sünder kennen mögen. Falsche Lehre ist falsche Lehre, wir dulden sie. Es ist Sünde. Und dann steht im Vers 5 zum ersten Mal dieses wichtige Wort. Und es soll geschehen, wenn er sich in einem von diesen verschuldet, so bekenne er. Er soll bekennen, worin er gesündigt hat. Ja, Christus hat für uns bezahlt. Aber wir müssen bekennen. Wir müssen unsere Sünden bekennen. Gott besteht darauf, dass wir ihm die Ehre geben, indem wir bekennen, das habe ich getan, dort habe ich gefehlt, da habe ich gesündigt. 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9. 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir unsere Sünden bekennen. Das ist ein Teil des Glaubens. Wer nicht an den Sohn Gottes glaubt, für den ist Christus nicht gestorben. Und wenn wir wirklich glauben, dass er der Sünder Heiland ist, und wenn wir glauben, dass er für mich gekommen ist, ja, dann weiß ich auch, dass ich ihm meine Sünden bekennen muss, und dann bekenne ich ihm auch meine Sünden, sonst glaube ich gar nicht. Und wenn ich nicht bekenne, habe ich auch keine Vergebung. Und darum müssen wir unsere Sünden bekennen, ihm bekennen. Zudem ist das Bekenntnis der Sünden sehr heilsam, denn es mehrt die Sündenerkenntnis. Nun, ich lernte in den Jahren 71 bis 74 Christen kennen in Pakistan, in Indien, und da lernte ich auch Gemeinden kennen, die zurückgehen auf einen indischen Evangelisten und Gemeindegründer Bhakt Singh. Und dieser Bhakt Singh hatte einen sehr tüchtigen Mitarbeiter, der hieß Rajamani. Südindien, und dieser Rajamani, der hat dann, als er schon ein alter Mann war, hat er in einem Buch berichtet über diese ganze Erweckungsbewegung, wie sie anfing und wie sie wuchs. Und er berichtet auch aus seinem eigenen Leben, wie er zum Glauben kam. Nun, die Eltern dieses Rajamani waren schon Christen. Der Vater des Rajamani war Evangelist, aber dieser Rajamani war ein ganz, gottloser Junge. Und seine Eltern, die hatten großen Kummer und große Sorgen um ihn, haben viel für ihn gebetet. Und dann haben sie einmal einen Missionaren gebeten, einmal mit ihm zu sprechen. Und hat dieser Missionar, es war ein Engländer, mit diesem Rajamani gesprochen. Und dann gab er ihm im Lauf dieses Gesprächs folgenden Rat: Du, Rajamani, such dir einen stillen Winkel auf. Und sag einmal Gott alles, was dir einfällt, was dir in den Sinn kommt, was du Verkehrtes getan hast. Und dann sagte dieser Rajamani: Gut, einverstanden, mache ich. Und dann begann er, dem Herrn einfach Dinge zu sagen oder vor Gott einfach Dinge auszusprechen. Ich habe meinen Bruder belogen. Dort habe ich gegen meine Mutter, ich war frech und das. Und indem er anfing, solche Dinge aufzuzählen, hat der Geist Gottes angefangen, an ihm so zu wirken, dass er so von Sündenerkenntnis überwältigt wurde. Er brach zusammen. Und darum ist Bekennen von Sünden, Benennen von Sünden, vor Gott aussprechen, was wir gesündigt haben, so notwendig und so heilsam. Denn es wirkt und es mehrt Sündenerkenntnis. Und das mehrt auch die Freude, die große Freude der Vergebung. Gott vergibt all das, was ich an Sünde getan, gedacht, gewünscht, gehandelt habe. Er soll bekennen, worin er gesündigt hat. Dann lesen wir die Verse 7 und 8. 3. Mose 5, die Verse 7 und 8. Und wenn seine Hand das zu einem Stück Kleinvieh Erforderliche nicht aufbringen kann, so soll er für seine Schuld, die er auf sich geladen hat, dem Herrn 2 Turteltauben oder 2 junge Tauben bringen, eine zum Sündopfer und eine zum Brandopfer. Und wir sehen hier an dieser Anweisung, wie Gott ein weites und ein offenes Herz hat. Er lädt die Sünder ein, zu ihm zu kommen. Und so denkt er sogar an die, die halt kein Schaf und keine Ziege bringen können. Und er erwartet und verlangt von uns nicht Vorbedingungen, sondern nur, dass wir kommen und ihm bekennen unsere Sünde. Da können wir ganz wenig verstehen. Aber komm mit deiner Sünde. Und so kam einer halt nur mit 2 Turteltauben. Und dann heißt es im Vers 8, und er soll sie zum Priester bringen, und dieser bringe die zum Sündopfer bestimmte zuerst da und knicke ihr den Kopf ab, dicht beim Genick, er soll ihn aber nicht abtrennen. Und er sprenge vom Blut des Sündopfers an die Wand des Altars, und das Übrige vom Blut soll ausgedrückt werden an den Fuß des Altars, es ist ein Sündopfer. Der Kopf durfte nicht abgetrennt werden, der Kopf dieser Taube. Aber der Kopf wurde gedrückt, eingedrückt und so floss das Blut der Taube und färbte das Federkleid rot, während der Kopf der Taube schlaff so herunterhing. Ist das nicht eine Weissagung auf den Herrn? Unseren Herrn, den Reinen, rein und ohne Falsch wie eine Taube, wie er blutend am Kreuz hing, während sein Haupt ihm auf die Brust fiel, nachdem er seinen Geist in Gottes Hände übergeben hatte. Ja, er ist unser Sündopfer. Zusammenfassung des Sündopfers: Bedeutung des Sündopfers. Jesus Christus, er ist das Sündopfer. Er ist es, der als Mensch in diese Welt kam, Menschengestalt annahm, um als Mensch die Sünde im Fleisch, oder damit Gott an ihm die Sünde im Fleisch richtete, Römer 8, Vers 3. Gott machte ihn am Kreuz zur Sünde und zum Fluch. 2. Korinther 5, 21. 2. Korinther 5, 21. Da steht, den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Und Galater Kapitel 3, der Vers 13. Galater 3, Vers 13. Christus hat uns losgekauft vom Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Dort wurde er zum Fluch gemacht. Dort nahm er all das auf sich, was Segen hindert und ins Gegenteil verkehrt. Und darum kann jetzt aller Segen Gottes zu uns fließen, weil er für uns zum Fluch gemacht wurde. Habt ihr schon mal überlegt, was Segen ist? Was ist das Segen? Ja, Gutes, sicher, Gutes, das uns von Gott zukommt. Man kann Segen so umschreiben. Segen heißt, wenn Gott segnet und wenn Gott Menschen segnet, dann gibt er ihnen den Willen, die Fähigkeit und die Gelegenheit, all das zu sein und all das zu tun, was er für sie bestimmt hat. Das lernen wir dort, wo Gott zum ersten Mal Menschen segnet. Schlagen wir das auf. 1. Mose, Kapitel 1. 1. Mose 1, Vers 26. Und Gott sprach, lass uns Menschen machen in unserem Bild, nach unserem Gleichnis. Also so sollen sie sein, die Menschen, im Bild Gottes, im Gleichnis Gottes. Und sie sollen herrschen, sie sollen also die Herrschaft, die Regierung haben. Und dann lesen wir, und Gott schuf den Menschen, in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, Mann und Frau schuf er sie, und Gott segnete sie. Und sprach zu ihnen, seid fruchtbar, mehrt euch, füllt die Erde und macht sie euch untertan. Segnete sie, das heißt, Gott gab ihnen den Willen, das Vermögen und die Gelegenheit, all das zu sein und all das zu tun, was Gott für sie bestimmt hatte. Höheres Glück gibt es gar nicht. Denn was Gott für uns bestimmt hat, das ist das Höchste. Und wenn Gott uns den Willen gibt, dass wir das auch wollen, und nicht nur den Willen, auch das Vermögen, dass wir es auch können. Und nicht nur das, auch die Gelegenheit und Möglichkeit, dass wir es wirklich danach verwirklichen können. Das ist höchstes Glück. Das ist Segen. Und der Sünder steht unter dem Fluch, weil er gar nicht will, was Gott will. Und weil er es nicht will, kann er es auch nicht. Und darum wird er auch nie Gelegenheit haben, es zu tun. Sondern wird am Ende genau das Gegenteil von dem sein, was Gott für ihn eigentlich gedacht hat. Und das ist Fluch. Und jetzt hat unser Herr den Fluch an unserer Stelle getragen, wurde zum Fluch gemacht. Und so kommt aller Segen jetzt zu dem, der an ihn glaubt. Und so gibt uns Gott den Willen, das Vermögen und auch die Gelegenheit, die Möglichkeit, die offenen Türen, all das zu sein und all das zu tun, was er für uns bestimmt hat. Und wie groß und wie herrlich und wie schön und wie unbeschreiblich das Glück dieses Segens ist, wir ahnen es ja nur ein wenig. Die ganze Ewigkeit wird uns von diesem Glück und dieser Wonne an Gott erfüllen. Also Christus wurde für uns zum Fluch gemacht. Und auf diese Weise hat er durch sein Opfer die Sünde abgeschafft, all das, was verdirbt, was uns von Gott trennt, was uns in die Finsternis stößt und herabreißt, hat er abgeschafft. All das, was im Universum gegen Gott ist, hat er abgeschafft. Er hat in seinem Tod, oder in seinem Tod hat er das Gericht über unsere sündige Natur getragen und damit das Problem, also die Quelle unserer sündigen Taten, dieses Problem gelöst. So dass der an ihn glaubt, ein Leben bekommen kann, das grundsätzlich nicht mehr der Sünde unterworfen ist. Er sündigt zwar immer wieder, aber grundsätzlich lebt er nicht mehr in der Sünde, sondern er wandelt im Glauben, wandelt als ein Gerechter. Und schließlich die Evangelien und das Sündopfer. Wir können sagen, das Matthäus- und das Markus-Evangelium, beide zeigen uns den Herrn als Sündopfer. Darum findet sich sowohl in Matthäus als auch in Markus dieser Ruf des Herrn am Kreuz. Markus Kapitel 15, Vers 34, wir lesen die Verse 33 und 34. Und als die sechste Stunde gekommen war, kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und zur neunten Stunde schrie Jesus mit lauter Stimme, Eloi, Eloi, lama sabachthani, was übersetzt ist, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Zur Sünde gemacht, von Gott verlassen.